Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Und der freut sich, dass Sie wieder dabei sind. Eigentlich, das war wirklich der Plan, sollte das hier heute eine entspannte Post-Berlinale-Sendung werden. Einmal durchatmen, neue Filme, neue Serien. Aber die Debatte um die Berlinale-Leiterin Tischer Tattel hat auch unsere Agenda ziemlich gründlich umgeworfen. Und als wäre das nicht genug, kam Donnerstagnacht noch diese Meldung rein.
Gotta get to some other breaking news on a story that we've been closely following. Netflix, we've just found out, it's not raising its offer to try to get Warner Brothers Discovery.
Ja, diese monatelange Tauzi-Geschichte um Warner Brothers Discovery scheint plötzlich eine ganz andere Wendung zu nehmen, die so kaum jemand auf dem Zettel hatte. Statt Netflix soll nun doch Paramount das Studio übernehmen. Das wäre dann Stand jetzt ein wahres Beben in der Medien- und Filmindustrie der USA, weil hier ein Monopolist entstehen könnte, der neue Machtfragen aufwirft. Bei Studios, bei Vertrieben und auch bei Nachrichten. Erste Hintergründe und Reaktionen von Antje Sieb aus Los Angeles.
Paramount's Guidance will den Warner-Konzern für insgesamt 111 Milliarden Dollar übernehmen. Mit dem vereinbarten Deal würden sowohl die Studios als auch Fernsehsender wie CNN unter die Kontrolle von Paramount's Guidance-Chef David Addison kommen. Der Sender ist bisher als kritisch gegenüber der amtierenden Regierung bekannt. Paramount-Chef David Addison sowie sein Vater, der Milliardär Larry Addison, der den Deal finanziell unterstützt, haben allerdings ein gutes Verhältnis zum Präsidenten. Beim Fernsehsender CBS, der seit vergangenem Jahr nach einer Übernahme unter Addisons Kontrolle steht, hatte das zu deutlichen personellen Veränderungen geführt. Die nötige Zustimmung der US-Regulierungsbehörden steht bisher noch aus. Die Nähe der Addisons zu Präsident Trump könnte dabei hilfreich sein, glauben US-Beobachter. Auch die europäischen Wettbewerbsbehörden könnten sich mit der Übernahme beschäftigen, da die Firmen auch in Europa aktiv sind. Und auch Kalifornien plant mitzureden. Generalstaatsanwalt Rob Bonta hat bereits eine genaue Prüfung der Übernahme durch das kalifornische Justizministerium angekündigt. Denn die Filmindustrie macht sich Sorgen, dass eine Fusion der beiden Studios zu weniger Wettbewerb und Jobverlusten führen könnte.
Allein das wäre schon eine Sondersendung wert gewesen. Das machen wir auch in einer Form hier passend zum Filmmagazin. Ein Cliffhanger nächste Woche an dieser Stelle. Jetzt widmen wir uns erstmal den Folgen der politischen Debatte rund um das wichtigste Filmfestival des Landes, um die Berlinale. Wenn es um die internationalen Berliner Filmfestspiele geht, also die Berlinale, da sind wir wirklich einiges gewohnt. Laute Debatten, Angriffe, Wutreden, das ist fast schon normal. Aber diesmal erreicht das Ganze schon eine neue Qualität. Auslöser war eine mutmaßlich lancierte Medienmeldung, veröffentlicht in der Bild-Zeitung. Dort wurde behauptet, Tischer Tattel, also die Intendantin der Berlinale, habe ihren Job verloren. Es stand im Raum, ihr sei gekündigt worden oder sie habe sogar selbst hingeworfen. Beide Versionen, die kursierten Mitte der Woche. Als Gründe wurden unter anderem zwei Dinge genannt. Zum einen die Rede des syrisch-palästinensischen Regisseurs Abdallah Al-Khatib, der während der Preisverleihung der Bundesregierung vorgeworfen hat, sie sei Partner, Zitat, des Völkermords im Gazastreifen, Zitat Ende. Zum anderen ein Foto von Tischer Tattel, das im Umfeld der Premiere von Al-Khatibs Film Chronicles from the Siege entstanden ist. Darauf ist Tattel umringt vom Filmteam in der Nähe einer Palästina-Flagge zu sehen. Nach weiteren Recherchen und weiteren Medienberichten erwies sich im Verlauf der Woche die angeblich bereits bestätigte Abberufung der Intendantin als Gerücht. Was aber blieb, war bei vielen der Eindruck, politische Akteure versuchten hier die Autonomie der Kulturinstitution Berlinale zu beschneiden. Das wiederum hat eine bislang kaum gesehene Welle öffentlicher Unterstützungsbriefe aus dem In- und Ausland ausgelöst. Darin wurde Tischer Tattel und ausdrücklich auch der Institution Berlinale teils mit sehr klaren Worten eine Unterstützung zugesprochen. Unter den Unterzeichnenden sind auch zahlreiche nationale und internationale Filmfestivals. Sie äußerten die Sorge, Kulturveranstaltungen könnten künftig leichter zum politischen Spielball werden. Christian Berndt hat bei diesen Akteuren nachgefragt und Stimmen gesammelt, die zeigen, was in den vergangenen Tagen aus Sicht vieler Festivalleiter tatsächlich auf dem Spiel stand.
Der Verband der Filmfestivals in Deutschland, AG Film Festival, hat ein Statement veröffentlicht, in dem die Solidarität mit der Berlinale und ihrer Intendantin Tischer Tattel erklärt wird. Das Gerücht der Entlassung Tattels hat die Filmfestivals aufgewühlt. Vorstandsvorsitzende und Leiterin des Max-Ophüls-Festivals in Saarbrücken, Svenja Böttger,
Dass die Autonomie einer Kulturinstitution so angegriffen wird, ist neu und bedeutet leider auch für uns Festivalleitungen in den anderen Festivals in Deutschland, dass wir ja das mit Argwohn betrachten und deswegen auch protestiert haben und vor allem kritisiert haben, dass die Autonomie und auch die inhaltliche Hoheit, die wir haben über Filmfestivals, immer noch bei uns liegt und bei uns liegen sollte.
Die AG Filmfestival erklärte in ihrem Statement, dass die Kunstfreiheit auf dem Spiel stehe. Dass Trisha Tuttle vorgeworfen wird, nicht angemessen auf die umstrittene Preisrede des syrisch-palästinensischen Regisseurs Abdallah Achakib reagiert zu haben, der davon sprach, man werde sich merken, wer gegen und wer für uns gewesen ist, findet Svenja Böttger abwegig.
Sie hat es danach eingeordnet als Festivalleiterin. Sie hat sehr bewusst gesagt, dass das nicht die Position der Berlinale sind, dass man aber aushalten muss, dass jemand etwas anderes und eine andere Meinung auf einer Bühne kundtut. Und sonst haben sie sich sehr gut vorbereitet und die Berlinale war gut vorbereitet. Was ist denn mit den Debatten davor? Was ist mit den offenen Briefen? Auch das Statement vor allem, was Trisha Tuttle auch Anfang der Berlinale bereits getätigt hat, was ich ein sehr tolles Statement fand.
Während des Festivals wurde ein offener Brief von über 80 Filmschaffenden veröffentlicht, in dem der Berlinale vorgeworfen wurde, zum Gazakrieg zu schweigen. Trisha Tuttles Umgang mit diesen Vorwürfen wurde allgemein als angemessen gelobt. Auch beim Filmfest München schaut man besorgt auf Berlin. Die künstlerische Leiterin Julia Weigel sieht die Berlinale jetzt schon beschädigt.
Wenn die Berlinale geschwächt wird, werden alle Festivals in Deutschland zunächst erst einmal geschwächt, weil sie natürlich unser globales Aushängeschild für die deutsche Filmlandschaft ist. Und wenn das Image angeknackst ist, dann verliert sozusagen Deutschland als Festivalstandort, aber auch als Kulturstandort seine Glaubwürdigkeit als Plattform für Austausch, für offenen Dialog, was die Kernaufgabe jedes Festivals ist.
Wenn Trisha Tuttle wirklich abgesetzt werde, so Weigel, sehe sie die Berlinale und ihren internationalen Ruf in ernster Gefahr. Auch bei internationalen Filmfestivals hat der Aufruhr um die Berlinale Besorgnis ausgelöst. Das Jerusalem Filmfestival hat zusammen mit anderen israelischen Filminstitutionen einen Solidaritätsbrief für Tuttle an die KBB geschickt, die Kulturveranstaltungen des Bundes GmbH. Alle großen Filmförderungen und Filmfestivals in Israel, so der Leiter des Jerusalem Filmfestivals, Ronny Mahadav-Levin, unterstützen Trisha Tuttle. Weil es bei den Vorwürfen gegen Tuttle um Israel-Kritik geht, hätte man sich gedacht, dass gerade Institutionen aus Israel helfen könnten, Tuttle stärker zu unterstützen. Dass sie für Äußerungen eines Filmemachers in Verantwortung genommen werde, sei empörend. Auf dem Jerusalem Film Festival gäbe es Reden, so Mahadav-Levin, die viel schärfer israelkritisch seien. Und in den 2 Jahren unter Tuttles Leitung habe es einen bedeutenden Raum für israelische Filme gegeben. Die Leiterin des Filmfests Hamburg, Malika Rabahalla, meint, dieser Streit um die Berlinale könnte am Ende sogar das Festival und seine Intendantin stärken.
Die Reaktion der Branche zeigt auch, wie sehr die internationale Filmwelt hinter der Berlinale und hinter Trisha Tuttle steht. Über 1000 Filmschaffende weltweit haben einen offenen Brief unterschrieben. Das ist ein starkes Zeichen. Es war dieses Jahr auch ein großartiges Festival wieder.
Auch in der Politik gibt es für Trisha Tuttle viel Unterstützung, wie vom Vorsitzenden des Ausschusses für Kultur und Medien im Bundestag von den Grünen, Sven Lehmann.
Also dieser ganze Vorgang erweckt auch den Eindruck, dass es hier auch um eine gezielte Kampagne gegen Trisha Tuttle und die Berlinale handelt. Weil Trisha Tuttle genießt einen sehr, sehr guten Ruf. Sie hat auch aus meiner Sicht auch an vielen Stellen in der Berlinale auch absolut richtig agiert und genießt dafür auch ein hohes Ansehen, auch bis in die Politik. Und plötzlich taucht ein Bild-Zeitungsartikel auf, der suggeriert, sie würde an der Seite sozusagen von radikalen Palästinensern stehen.
Das Problem sei vor allem, so Lehmann, dass sich Kulturstaatsminister Wolfram Weimar nach den Vorwürfen öffentlich nicht hinter Trisha Tuttle stellt.
Er muss auch die Unabhängigkeit der Berlinale verteidigen und den Eindruck staatlicher Einflussnahme vermeiden. Und das hat er nicht gemacht. Und das erweckt den Anschein, dass er möglicherweise auch Teil dieser ganzen Kampagne gegen Trisha Tuttle ist.
Bei der Suche nach einer Rückendeckung für Trisha Tuttle klang es Freitag aus dem Mund des stellvertretenden Regierungssprechers Sebastian Hiller ganz interessant, der im Namen der Bundesregierung und Bundeskanzler Friedrich Merz Folgendes sagte.
Sie erinnern sich ja vielleicht, in der vergangenen Woche war ja die Berlinale Jury und auch die Intendantin beim Bundeskanzler, im Bundeskanzleramt und hat da ihren Blick auf die Kontroverse überzeugend dargelegt. Sie hat auch zum Ende der Berlinale in einer vernünftigen Rede den richtigen Ton getroffen und zur Vereinnahmung der Kunst durch die Politik sich geäußert.
Aber schon auf Nachfrage, ob sich Bundeskanzler Friedrich Merz in diesem Sinne ausdrücklich gegen eine Abberufung der Intendantin ausspreche, gab es dann eher eine Art Nicht-Antwort.
Spekulationen über das, was dann da möglicherweise sich aus den Gesprächen ergibt, werde ich jetzt von dieser Stelle nicht machen und auch nicht weiter kommentieren.
Übrigens hat sich auch Regisseur Abdallah Al-Khatib inzwischen selbst zu Wort gemeldet in einem Statement auf seinem Instagram-Account, das dort gestern veröffentlicht worden ist. Darin bedankt er sich bei Trisha Tuttle und beschreibt ihre Haltung als Einsatz für Offenheit und Meinungsfreiheit auf dem Festival. Er schreibt sinngemäß, deine Entscheidung, andere freie Meinungsäußerung zu ermöglichen, zeigt seltenen moralischen Mut. Die Welle der Solidarität mit Trisha Tuttle und der Berlinale ist, wie ja schon erwähnt worden ist, ziemlich groß und auch bekannte Regisseurinnen und Regisseure, die regelmäßig auf der Berlinale vertreten waren mit ihren Werken, haben protestiert und teils auch ein düsteres Bild für den Fall gezeichnet, dass Tuttle abberufen werden sollte. Hören wir Tom Tykwer, der auf Dreisat Folgendes sagt.
Stellen wir uns jetzt mal vor, diese aus meiner Sicht Katastrophe findet statt. Und sie wird, wie man das auch immer nennen will, suspendiert. Was wird das für eine Berlinale dann? Was soll dann sein? Was wird das denn für ein komisches Kasper-Theater? Ich meine, in meinem ganzen Leben würde ich doch jetzt erstmal nicht mehr zu diesem Festival gehen. Also ich, so, also meine Filme kommen da nicht mehr hin.
Solche Aussagen haben bei manchen sofort eine Assoziation geweckt, und zwar an einen Film, der ausgerechnet in diesem Jahr den Goldenen Bären der Berlinale gewonnen hat, Gelbe Briefe von Ilka Çatak. Darin verlieren Künstlerinnen und Künstler ihre Arbeit, weil sie sich regierungskritisch geäußert haben.
Wenn eine Idee kein Verbrechen ist, Herr Richter, dann ist es auch kein Verbrechen, sie zu äußern.
Ruhe im Saal! Und Sie nehmen wieder Platz.
Sie wissen, wir haben keine Straftat begangen. Das ist
alles. Eines Tages werden wir den Campus zurückerobern.
Ja, genau. Genau.
Ein Ausschnitt aus Gelbe Briefe, und das ist wirklich eine bemerkenswerte Fügung, dass Gelbe Briefe nächste Woche bereits in unsere Kinos kommt. Ob und wie die Berlinale-Debatte diesen Kinostart prägen könnte und wie sich das ausgezeichnete Filmteam zu einer möglichen Abberufung von Trisha Tuttle positioniert, darüber konnte ich vor der Sendung mit dem Produzenten von Gelbe Briefe, mit Ingo Flies, sprechen. Und ich wollte von ihm zuerst wissen, 7 Tage nach dem Gewinn des Goldenen Bären, kann man sich da eigentlich noch über den Preis unbeschwert freuen?
Ich versuch's. Also es nimmt uns ja auch niemand. Und es ist eine große Freude gewesen und ist es immer noch. Ich muss es mir aber sehr stark ins Bewusstsein rufen tatsächlich. Und ich habe auch vorhin zu Ilka Çatak noch am Telefon gesagt, hey, nicht vergessen, wir haben den Goldenen Bären gewonnen. So, aber man muss es eben ganz aktiv betreiben, denn tatsächlich überschatten die Vorgänge um dieses Gerücht der Absetzung von Trisha Tuttle natürlich diesen Triumph unheimlich.
Wie haben Sie eigentlich diese letzten Tage erlebt? Haben Sie sich auch ein bisschen vielleicht zurückversetzt in Ihren Film gefühlt, in dem ja Künstler wegen ihrer Haltung unter politischen Druck geraten?
Klar, ich meine, das ist ja fast, das ist ja so vergleichbar. Also in unserem Film wird ja die Schauspielerin, die Hauptfigur, beim Theater entlassen, weil sie ein Foto nicht macht. Hier entsteht die große Gerüchteküche, weil Trisha Tuttle ein bestimmtes Foto gemacht hat, was nicht mal ein offizielles Berlinale-Foto ist, wie wir mittlerweile wissen. Sei es drum, also die Parallelen sind natürlich, also fast schon einerseits könnte man sagen amüsant, gleichzeitig sind sie gruselig. Und andererseits wieder muss ich sagen, genau mit dem Bewusstsein und in diesem Bewusstsein haben wir den Film natürlich auch gemacht und sind ihn angegangen. Deswegen spielt der Film auch nicht in der Türkei, sondern ist in Deutschland gedreht worden, weil wir gesagt haben, es ist wichtig, dass wir eine Abstraktionsebene haben oder eine Universalität da drin, denn das kann überall passieren. Dass es jetzt so schnell bei uns einen vergleichbaren Vorfall gäbe, finden wir alle sehr erschreckend.
Wie sehen Sie das eigentlich? Viele beschreiben jetzt ein mögliches politisches Absetzen der Intendantin der Berlinale als auch das Ende der Berlinale. Ist das vielleicht etwas übertrieben oder stimmt das?
Das habe keine Glaskugel. Ich kann nur sagen, wenn es so käme, denn so weit sind wir ja noch überhaupt nicht, die Solidarisierung mit Trisha Tuttle weltweit, muss man sagen, ist gigantisch. Also so weit sind wir noch nicht. Wenn es so weit käme, dass sie tatsächlich wegen ihres Nichtverbietens der freien Rede abgesetzt würde, denn so würde ich das ja sehen, dann würde das dazu führen, dass viele Filmemacher, viele relevante Filmemacher auf der ganzen Welt, und ich zähle da auch unser Team um Ilka Çatak und IF Productions dazu, der Berlinale keinen Film mehr geben würden. Wenn wir nicht sicher sein können, dass eine Berlinale uns dann zukünftig schützt in der freien Meinungsäußerung. Wenn das so wäre, dann könnte die Berlinale viele Filme nicht mehr spielen und würde wahrscheinlich relativ bedeutungslos werden.
Der Rückhalt ist groß, Sie haben es erwähnt. Statt gelber Briefe gibt es viele offene Briefe, und das ist ja auch national und international. Zeigt das nicht auch, dass dieses Festival bei aller Kritik seit so vielen Jahren nicht im Grunde immer schon ein Raum für freie Meinungsäußerung und offenen Austausch wahrgenommen wurde und wird?
Natürlich. Das ist doch auch die Daseinsberechtigung eines Festivals. Also wozu brauchen wir es denn sonst? Als Marketingplattform für Kinostarts ja wohl nicht, sondern es muss ja genau diese Plattform sein, damit wir den offenen Schlagabtausch, der übrigens auch nicht immer nur angenehm ist, wo der ja auch an die Grenzen geht, des Zumutbaren vielleicht sogar, aber solange er sich in einem legalen Raum bewegt, doch dringend nötig ist und die Basis doch für eine funktionierende Demokratie. Das ist für mich der zentrale Gedanke eines Filmfestivals. Und den hat die Berlinale tatsächlich in den Jahren oder eigentlich immer schon umgesetzt. Das hat ihr den Ruf eingebracht, ein sogenanntes politisches Festival zu sein.
Gelbe Briefe hatte ja die Weltpremiere während der Berlinale, als dann die Debatte eher noch bei Wim Wenders lag und seiner Aussage, Filmschaffende sollten sich aus der Tagespolitik heraushalten. Hat sich das Ihrer Ansicht nach auch irgendwie ein bisschen auch auf die Rezeption Ihres Films ausgewirkt, dass er vielleicht eher als politisches Statement gelesen worden ist und vielleicht weniger als künstlerisches Werk?
Die Aussage von Wim Wenders, die da ja auch arg verkürzt wiedergegeben wurde, konnte man auch anders verstehen, nämlich dass Filmemacher eben keine parteipolitischen, keine Agenda-Filme machen sollten, sondern mit einer politischen Haltung Filme machen, so wie Godard es mal formuliert hat. Das ist auch unsere Vorgehensweise, und tatsächlich hat sich das deutsche Kino in den letzten, ich möchte fast sagen, 10, 20 Jahren, ja nicht hervorgetan, damit Filme zu machen, die tatsächlich einen politischen Sachverhalt beschreiben. Wir haben es uns ganz schön bequem gemacht, auch im deutschen Kino, mit einer Reihe von Wohlfühlfilmen und ambitionierten Filmen, das will ich gar nicht sagen, aber ausgerechnet Filmen, die politische Haltung zeigen, gab es eigentlich relativ wenige. Ich bin natürlich auch besorgt immer, dass die Filme dann vor allem als eben Message-Filme gesehen werden. Ich habe das aber nicht den Eindruck, dass das unserem Film so widerfahren ist, wenn ich die internationale Presse anschaue, aber auch den größten Teil der deutschen Presse, dann wurde der Film schon auch als Kunstwerk gefeiert, aber als ein Kunstwerk, das tatsächlich auch eine politische Haltung hat und beschreibt, was passiert, wenn ein privates Leben, in dem Fall von einem Ehepaar, unter Druck gerät. Und die große Frage, die Brecht schon gestellt hat, was kommt erst, das Fressen oder die Moral, gestellt werden muss.
Aber sowohl Sie als Produzent als auch Ihr Regisseur Ilka Çatak wurden ja zum Film und dann auch zu politischen Fragen gefragt. Sehen Sie da eigentlich eine Grenze oder gehört diese Erwartung, dass Künstler und Filmschaffende sich politisch äußern, heute auch irgendwie zum Beruf?
Wir haben es nicht mehr viel gemacht in den letzten Jahren. Das meinte ich mit dem, dass wir uns ein bisschen auch eingerichtet haben in der Bequemlichkeit der Filmindustrie. Von uns wurde es vielleicht auch nicht erwartet. Ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz froh, dass wir jetzt so eine Debatte anstoßen und dass Kunst und KünstlerInnen tatsächlich wieder gehört werden, wenn es darum geht, politische Sachverhalte zu kommentieren. Das heißt ja, wie gesagt, nicht, dass wir Parteipolitik machen. Wir sind unabhängig. Das heißt nicht, dass wir ab sofort nur noch Filme mit einer Message machen. Aber das heißt eben schon, dass wir uns mehr einmischen müssen. Das finde ich schon sehr wesentlich.
Gelbe Briefe startet kommende Woche bundesweit in den deutschen Kinos. Haben Sie angesichts dieser aufgeheizten Berlinale-Debatte jetzt auch mit dem Verleih vielleicht überlegt, den Starttermin zu verschieben? verschieben?
Ganz im Gegenteil. Wir haben das Gefühl, das ist der Film zur Stunde. Der hat ein irres Momentum im Moment, der Film. Und tatsächlich hören wir eher Leute, die sagen, jetzt endlich kommt auch der Film zur Debatte. So war das nie geplant, ehrlich gesagt. Sowas kann man auch nicht planen. Aber gerade jetzt im Hinblick auf diese Ereignisse der letzten Woche, wo wir selber in der Bundesrepublik jetzt erleben mussten, wie sich der Staat in die Kunstfreiheit einmischt, ist das natürlich ein höchst relevanter Film. Der Starttermin könnte also aus meiner Sicht gar nicht besser sein.
Ingo Vlies, Produzent des Berlinale-Gewinners Gelbe Briefe, der kommende Woche in unsere Kinos kommt. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich habe zu danken.
Wir wagen jetzt einen Schritt erstmal zurück nach den Schlagzeilen und den Reaktionen der vergangenen Tage, denn was wir gerade rund um die Berlinale sehen, ist ja vielleicht nicht nur eine tagespolitische Aufregung, sondern berührt eine grundsätzliche Frage. Wie viel politische Einflussnahme hält ein Filmfestival überhaupt aus und ab wann wird aus Kulturförderung Kultursteuerung? Um das einzuordnen, weiten wir den Blick in die Geschichte europäischer Filmfestivals. Waren solche Konflikte vielleicht schon immer Teil dieses Systems oder ist das, was in Berlin gerade passiert, tatsächlich eine neue Qualität? Fragen, die uns Filmhistoriker Andreas Kötzing vielleicht beantworten kann. Er hat zur Geschichte von Festivals und ihrer politischen Umgebung geforscht. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Filmfestivals geraten ja immer mal wieder in politische Debatten, ja, oft verbunden mit dem Vorwurf, sie seien parteiisch oder eben instrumentalisiert. Ist das, was wir jetzt gerade mit der Berlinale erleben, trotzdem vielleicht etwas Neues?
Also bis vor ein paar Tagen hätte ich vielleicht spontan gesagt, das ist überhaupt nichts Neues, weil Festivals immer sehr viel mehr waren als nur die Summe ihrer Filme. Politische Einflussnahme, Instrumentalisierungsversuche, sowas hat es in der Geschichte von Filmfestivals immer wieder gegeben, dass dann eine Festivalleiterin zum Rücktritt gedrängt werden soll bei so einem großen Festival. Das ist dann vielleicht schon nochmal etwas Besonderes oder Ungewöhnliches. Das erinnert mich am ehesten noch an die Vorgänge in Cannes 1968, als damals Henri Langlois, der Leiter der Cinémathèque Française, zum Rücktritt gedrängt werden sollte. Der hatte sich mit den protestierenden Studenten solidarisiert. Das Festival in Cannes sprang dann auf die Seite von Langlois und es gab große Solidaritätsbekundungen, ähnlich wie jetzt auch im Fall von Trisha Tuttle von künstlerischer Seite. Aber es hat in Cannes damals noch ein sehr viel größeres Ausmaß eingenommen. Das Festival wurde abgebrochen. In Paris tobten die Barrikadenkämpfe. Also da sieht man mal wieder, in welche Richtung das tatsächlich in der Geschichte auch schon gegangen ist. Solche überhitzten Debatten, wie jetzt auch im Fall von Trisha Tuttle, sind sicher nicht die Regel. Aber dass Festivals zum Spielball von Politik werden können, das ist tatsächlich nicht neu. Im Gegenteil.
Wenn man jetzt einen historischen Blick wagt, ist denn die Politisierung eher immer aus der Programmatik der einzelnen Festivals entstanden oder dann doch eher aus Erwartungen und Projektionen von außen auf die Festivals?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Wenn man ganz weit zurückblickt in die Geschichte der Festivals, Venedig, das erste Filmfestival überhaupt in den 30er Jahren zum Beispiel, das war ja ein ganzes Jahrzehnt lang eine rein faschistische Veranstaltung. Der Hauptpreis war nach Mussolini benannt. Es wurden Regisseure wie Leni Riefenstahl und Veit Harlan dort ausgezeichnet. Also das war schon eine sehr genuin eigenständische Politisierung des Festivals. Bei den anderen großen und wichtigen Festivals heute sprechen wir überwiegend über Gründungen aus der Zeit des Kalten Krieges. Und da war natürlich eigentlich im Grunde genommen jede Filmveranstaltung in dieser Größenordnung per se politisch, schon allein aus der Frage heraus, welche Filmemacher lädt man denn ein? Lädt man die aus dem eigenen Machtbereich nicht ein, ist es politisch? Lädt man die aus dem anderen Machtbereich ein, ist es auch politisch? Und trotzdem hat es natürlich aus dieser Zeit auch Festivals gegeben, bei denen diese Politisierung nicht nur von außen herangetragen wurde oder durch die gesellschaftlichen Umstände bestimmt war, sondern die sich auch selber eine politische Programmatik gegeben hatten. Doc Leipzig, das größte Festival in der DDR, hatte eine ganz dezidiert anti-imperialistische Ausrichtung im eigenen Programm stehen. Aber auch westliche Festivals wie Oberhausen zum Beispiel mit dem Motto Weg zum Nachbarn, die haben ja auch eine ganz gezielt eigenständische politische Rolle wahrgenommen mit der Auswahl ihrer Filme. Interessanterweise waren die Festivals eigentlich tendenziell alle eher links, würde ich sagen, häufig auch eher im Widerspruch zu einer eher konservativen Kulturpolitik. Und im Laufe der Jahrzehnte ist es dabei natürlich auch immer wieder zu Skandalen und zu politischen Auseinandersetzungen gekommen.
Ja, und was für Skandale waren das? Und inwiefern ging es dabei vielleicht primär um Politik und dann doch nicht so sehr um die Filme?
Das mischt sich natürlich immer sehr stark miteinander. Wir müssen ja nur bei der Geschichte der Berlinale bleiben. 1970 zum Beispiel die große Auseinandersetzung um Okay von Michael Verhoeven. der in seinem Film den Vietnamkrieg in die bayerische Provinz verlegt hat, was damals den Jurypräsidenten George Stevens extrem verärgert hat, die Darstellung des Vietnamkrieges. Er hat sich mit den anderen Jurykollegen überworfen. Ein Abbruch des Wettbewerbs war die Folge. Zeitweilig war der Zoopalast besetzt. Also wir sehen, wenn man jetzt hier gerade schreibt, dass er die größte Krise der Berlinale, die wir gerade erleben, da würde ich ein Fragezeichen dahinter machen, weil es hat solche Auseinandersetzungen immer wieder gegeben. Cannes 56 fällt mir ein, Nacht und Nebel, die Aufführung von Anna Renés Essayfilm über die Konzentrationslager. Da hat damals die Bundesregierung gegen die Aufführung des Films interveniert in Cannes und sogar mit Erfolg verhindert, dass der Film im Wettbewerb gezeigt wurde, was zu großen diplomatischen Auseinandersetzungen und öffentlichen Diskussionen geführt hat und auch zu einer großen Aufmerksamkeit für den Film letzten Endes, wo man ja auch sieht, solche Eingriffe in Festivals, Zensurversuche, die gehen meist nach hinten los. Zumindest in einer offenen Gesellschaft, wo es die Möglichkeit gibt, so ein Vorgehen kritisch zu reflektieren, da hat man immer wieder gemerkt, wenn Staaten versucht haben, so Festivals zu instrumentalisieren oder da ihre eigene Politik zu verfolgen, hat das eigentlich immer eher dazu geführt, dass dann die Aufmerksamkeit auf die Filme ganz besonders stark gelenkt wurde, die da im Mittelpunkt standen.
Jetzt haben wir gerade in den letzten Tagen immer wieder gehört, Festivals seien zu politisch oder im Gegenteil nicht politisch genug. Die Meinung gibt es ja auch immer wieder. Wie würde man denn jetzt aus historischer Perspektive definieren, was ein politisches Festival eigentlich ist?
Unpolitisch waren die Festivals ja sowieso nie. Das habe ich ja schon skizziert, allein schon durch die Umstände, in denen sie entstanden sind. Man muss vielleicht unterscheiden, gemäß dem alten Godard-Diktum, ein politisches Festival oder ein Festival politisch machen. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Unterschied. Denn man kann mit der Filmauswahl immer ein Zeichen setzen und sagen, das ist eine politische Haltung, die ein Festival bestreitet und sich gleichzeitig natürlich auch von anderen Dingen distanzieren. Kriegspropaganda zum Beispiel. Aber Konflikte, die umstritten sind, die wird es dadurch immer wieder geben und die haben auch den Charakter des Festivals tatsächlich ausgemacht im Streit um bestimmte politische Fragen. Und ich glaube gar nicht, dass es dabei darum geht, dass man glaubt, dass Festivals in der Lage wären, solche politischen Konflikte am Ende selber zu verhandeln oder gar lösen zu können, sondern politisch kann ein Festival eigentlich nur in dem Sinne sein, dass es Denkanstöße gibt und dass es Diskussionen auslöst. Ich glaube, das ist der Kern, um den es dabei geht.
Ein starker Kritikpunkt jetzt gerade im konkreten Fall der Berlinale ist, dass sie öffentlich finanziert wird. Da stellt sich ja die Frage, wie stark ist bzw. war denn staatlicher Einfluss auf Institutionen, die man dann fördert? Ging es da immer um direkte Kontrolle von der Politik auf die Institution oder ging es eher um subtile Rahmensetzung, wie die Politik ihren Einfluss dann ausbaut?
Ich glaube, wer das Geld gibt, das spielt natürlich immer eine ganz zentrale Rolle. Und es gibt interessanterweise auch genügend Beispiele aus der Filmgeschichte, wo der Staat dann sehr bewusst versucht hat, über Geldentscheidungen in die Politik des Festivals hineinzuregieren oder in künstlerische Entscheidungen des Festivals hineinzuregieren. Oberhausen hatte ich vorhin erwähnt mit seiner Öffnung gegenüber den Staaten in Osteuropa und die Einladung der Filmemacher aus Polen, Tschechien, der DDR, Ungarn und so weiter. Das war der Bundesregierung immer ein großer Dorn im Auge. Und was hat man gemacht? Man hat dem Festival einfach die finanzielle Förderung untersagt. Es gab lange Zeit kein Geld aus Bonn, weil das Festival angeblich zu rot war. Und in Oberhausen hat man das irgendwann dann einfach öffentlich gemacht und hat den ganzen Briefwechsel mit der Bundesregierung an die Presse weitergegeben. Da sieht man dann wieder, wie solche Konflikte tatsächlich im Rahmen von Festivals verhandelt werden und wie wichtig auch so eine Öffentlichkeit ist, die es braucht, damit die Autonomie der Festivals gewahrt wird, damit einem die Regierung nicht eben einfach sagen kann, das ist jetzt unsere Verfügungsmasse, damit können wir machen, was wir wollen.
Gerade haben wir ja schon ausführlich über die Zeit des Kalten Krieges gesprochen, in der Festivals ja auch Orte symbolischer Systemkonkurrenz waren. Inwiefern erleben wir heute wieder eine vergleichbare Phase, vielleicht in dieser multipolaren, diffuseren Welt?
Ja, ich denke schon. Also selbst wenn es diese starke Politisierung von Festivals schon immer gegeben hat, sind inzwischen vielleicht die Konfliktlinien etwas unübersichtlicher geworden, würde ich mal vorsichtig sagen. Es gibt keine klaren Grenzen mehr, an denen man sich orientieren könnte. Und das ist wahrscheinlich der zentrale Punkt, es gibt sehr viel größere und schnellere Einflussmöglichkeiten auf das Festival, wodurch sich bestimmte Dinge dann auch verselbstständigen und von einem Festival gar nicht mehr kontrolliert und gesteuert werden können. So ein Foto wie das von Fischer Tattel mit dem Team von den palästinensischen Filmemachern, das jetzt so für Aufsehen gesorgt hat, das war halt einfach so rasant in der Welt, unkontrollierbar durch die sozialen Medien, wer es verbreitet, wann es verbreitet wird. Sowas hat es natürlich vor 20, 30 Jahren nicht gegeben. Da wäre das wahrscheinlich überhaupt kein Aufreger gewesen, weil dieses Foto nicht so schnell zirkuliert passiert wäre. Ich glaube, da hat sich schon eine ganze Menge getan und das stellt die Festivals eben tatsächlich auch vor neue Herausforderungen.
Jetzt ist es ja so, dass der Berlinale vor allem aus Seiten der Politik, aber auch von Aktivisten vorgeworfen wird, sie habe sich für politische Zwecke instrumentalisieren lassen. Ist das eigentlich ein neuer Vorwurf oder gab es solche Vorwürfe auch schon früher bei Festivals?
Nein, das ist wirklich überhaupt nicht neu. Die hat es immer gegeben, die tauchen auch in regelmäßigen Abständen immer wieder auf und je nach Ausmaß des politischen Konfliktes werden sie manchmal sogar von der einen und von der anderen Seite auf das gleiche Festival projiziert. Also speziell in der Zeit des Kalten Krieges war natürlich ein gängiger Vorwurf der kommunistischen Propaganda. Dafür reichte alleine schon manchmal die Tatsache überhaupt aus, dass man Filme aus dem anderen sowjetischen Machtbereich gezeigt hat oder umgekehrt. Der Vorwurf des Antikommunismus, der ja auch jahrelang gegen die Berlinale erhoben wurde, weil keine Filmemacher aus Osteuropa eingeladen waren. Auch das mit Hintergrund der offiziellen Politik und besonderen Stellung der Berlinale in West-Berlin. Also ich glaube, je stärker diese gesellschaftlichen Konflikte waren, desto höher war auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich in Kultureinrichtungen und in Filmfestivals wiedergespiegelt haben. Und die Vorwürfe, da sei etwas instrumentalisiert oder ein Festival habe sich instrumentalisieren lassen, die gehörten schon immer mit dazu.
Früher verlief ja die politische Auseinandersetzung oft entlang staatlicher Linien. Heute scheint so transnationaler Aktivismus und Empörungsnetzwerke eine große Rolle zu spielen. Hat sich dadurch auch die Art des Drucks auf ein Festival verändert?
Also leichter ist es sicher nicht geworden. Ich möchte damit niemandem tauschen, der in so einer Position ist und dort Entscheidungen treffen soll. Wir haben ja den Medienwandel und den Druck durch die sozialen Medien eben schon erwähnt. Aber es gibt ja auch unabhängig davon enorm große politische Erwartungshaltungen. Und es ist völlig unmöglich, dass man da eigentlich allen Interessen gerecht werden kann. Und ich glaube trotzdem, dass Festivals einfach eine bestimmte Art von Konflikten aushalten müssen. Das gehört dazu, die Debatte gehört dazu, der Streit gehört dazu. Es muss auch mal gebuht werden. Und es müssen auch mal Konflikte einfach offen ausgetragen werden. Es ist Teil unserer Gesellschaft und das muss natürlich auch so bleiben, weil wenn man in die Festivalgeschichte nochmal zurückblickt, hat es ganz besonders in den osteuropäischen Staaten zur Zeit des Kalten Krieges ja auch immer wieder Versuche gegeben, solche Konflikte unter den Teppich zu kehren. 1983 zum Beispiel eine Demonstration von Jugendlichen mit Kerzen in Leipzig bei der Doc-Filmwoche vor dem Kino Kapitol. Die haben das Motto des Festivals sehr wörtlich genommen. Filme der Welt für den Frieden der Welt, wollten mit den Kerzen ein Zeichen gegen die Aufrüstung setzen. Die sind verhaftet worden von der Polizei und von der Staatssicherheit, kamen ins Gefängnis. Das Festival hatte gar keine Möglichkeit, das offen zu thematisieren. Man hat es irgendwie totgeschwiegen. Das sind doch alles so Schwierigkeiten, die wollen wir um Gottes Willen im Rahmen von Festivals nie wieder erleben. Deswegen lieber Konflikte, so wie sie sind, aushalten und öffentlich austragen. Das gehört dazu.
Können denn Festivals dadurch auch heute realistisch auch gesehen ein Dialograum sein? Können sie so funktionieren, also als Orte, an denen Konflikte verhandelt werden? Oder ist das zwangsläufig so eine Projektionsfläche von uns und diese Konflikte, die da verhandelt werden, die können Festivals ja eigentlich gar nicht lösen, oder?
Ja, leider ist es ja wirklich häufig so, dass da eine Projektionsfläche entsteht und Sachen dann auf das Festival übertragen werden, obwohl es im Endeffekt schwer ist, da so eine Verantwortung auszumachen. Dass Festivals diese politischen Konflikte nicht lösen können, das ist, glaube ich, tatsächlich jedem klar. Und trotzdem gibt es dann diesen Reflex zu sagen, die Berlinale muss, die Berlinale soll. In dem konkreten Fall kann man ja auch die Frage stellen, warum jetzt eigentlich die Kritik sich so sehr auf die Berlinale und Trisha Tuttle fokussiert hat und gar nicht mehr auf den Filmemacher, der dort dieses Statement bei der Preisverleihung geleistet hat, was kritikwürdig war oder was problematisch war. Das wäre ja der eigentliche Ansatz für den Kritikpunkt gewesen. Aber so wie Sie sagen, die Projektionsfläche ist dann eben sehr schnell das Festival als Ganzes, das dafür in die Verantwortung genommen wird. Und das macht es natürlich dann auch so problematisch, weil bei so einem großen Festival mit 300 Filmen wird es nie möglich sein, solche Statements auf der Bühne vollständig zu verhindern.
Wenn wir jetzt versuchen, zum Abschluss aus der Geschichte zu lernen, was wäre denn ein realistisches politisches Selbstverständnis für ein internationales Filmfestival heute?
Also Konflikte zu scheuen, das habe ich ja schon gesagt, das wäre in meinen Augen der falsche Weg. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich eine Lösung sein könnte für die Berlinale jetzt wie Cannes zu sagen, man verbietet alle politischen Äußerungen. Man muss Positionen aushalten, selbst wenn man sie nicht teilt, solange keine strafrechtlichen Grenzen überschritten werden. Und muss natürlich trotzdem aufpassen, dass es nicht zu Vereinnahmungsversuchen kommt, damit am Festival vielleicht am Ende dann nicht ganz zum Sprachrohr von politischem Aktionismus wird. Vielleicht ist das der Fehler, den die Berlinale in den letzten Jahren gemacht hat, dass man ein bisschen zu sehr beharrt hat und immer wieder betont hat, dass man so sehr viel politischer sei als andere Festivals und dass das dann vielleicht auch als Einladung missverstanden wurde, das Festival so als politisches Podium zu betrachten. Am Ende, denke ich, sollte es um die künstlerische Qualität der Filme gehen und die dürfen und sollen auch gern eine politische Haltung haben, die zum Widerspruch aufruft, an dem man sich reiben kann, die wir dann auch kritisieren dürfen. Das macht doch den Reiz so eines Festivals aus. Das war schon immer so und das muss auch in Zukunft bei der Berlinale so bleiben.
Andreas Kötzing, Filmhistoriker und auch Filmkritiker über die politischen Einflussnahmen auf die Arbeit von Filmfestivals. Vielen Dank für diese sehr wichtige Perspektive.
Sehr gerne.
Wir ziehen an dieser Stelle erst einmal einen Strich unter die Berlinale-Debatte. Nächste Woche wissen wir dann wahrscheinlich mehr und können dann auch genauer einordnen, wie es um die Zukunft des Festivals bestellt ist. Jetzt aber zurück ins Kino und zu einem Film, der letztes Jahr überraschend den Goldenen Löwen von Venedig gewonnen hat. Kultregisseur Jim Jarmusch hat mit Father, Mother, Sister, Brother einen Episodenfilm gedreht, der in drei Teilen von Familie erzählt. Von Kindern, die ihre Eltern besuchen und dann merken, Familie heißt zwar immer Bindung, aber sie garantiert nie Intimität.
Was meint ihr? Trinken wir unseren Tee auf Familienbeziehungen?
Oh. Es ist wundervoll, euch zu sehen. Einerseits freue ich mich sehr, sie zu sehen, aber ich muss immer verhindern, dass sie alles wieder auffüllen.
Ein Ausschnitt aus Father, Mother, Sister, Brother. Der Film läuft seit Donnerstag im Kino und Jarmusch bleibt da ganz bei sich und seiner Handschrift. Ein reduziertes, präzises Kino, in dem jede Geste zählt und in dem kleine Verschiebungen plötzlich großes Gewicht bekommen können. Dazu kommt noch ein bemerkenswertes Ensemble: Tom Waits, Adam Driver, Kate Blanchett, Charlotte Rampling und Vicky Krieps, die schon immer mit Jim Jarmusch arbeiten wollte, wie sie mir vor der Sendung erzählt hat.
Ja, also ich glaube, Jim Jarmusch war immer schon mein Held und ich glaube, mit einer der Menschen, die schuld dran sind, dass ich Schauspieler geworden bin. Und zwar, weil ich war vom Kino, also sehr früh fasziniert, aber nicht von der Schauspielerei. Also ich hatte mich immer mehr, ich habe ganz früh den Belle Labette von Cocteau gesehen, den Schwarz-Weiß-Film. Und ich wusste immer, ich will irgendwas in dieser Welt zu tun haben, aber eher wollte ich die Hand in der Wand sein oder einfach jemand, der diese Welt baut. Und die Schauspieler wirkten, also vor allem Schauspielerin, war mir irgendwie ein bisschen suspekt und langweilig. Und dieses, ich fühlte mich nicht, also ich war nie so ein Mädchen. Also ich hätte jetzt nie gedacht, dass eine Schauspielerin auch ein Mensch ist. Also ich bin aufgewachsen mit diesem Klischee, diese Vorstellung, eine Schauspielerin ist eine Frau, die immer so macht und irgendwelche Gewänder trägt und in Ohnmacht fällt und so. Und Jim Jarmusch war einer der, also ich glaube, der erste Film, den ich gesehen habe, war Strangers in Paradise. Und da ging es los. Da habe ich gemerkt, ah, es gibt Menschen, die machen so Filme. Es gibt also diese Sprache von Film, aber auch diese Sprache von Kunst oder die Sprache von Poesie. Also er verkörpert ja nicht nur Film, sondern auch eine Identität.
Und wie arbeitet Jim Jarmusch mit seinen Schauspielern? Also gibt es da klare Vorgaben, wie er sich die Figuren vorstellt, für den Ton, den er sich vorstellt? Ist das eher ein gemeinsamer Prozess vielleicht? Der ist ja auch so ein Musikfan. Ich stelle mir das auch so rhythmisch, musikalisch vor.
Die Musik spielt, finde ich, im Nachhinein betrachtet eine große Rolle. Also am Set selber ist er sehr zurückhaltend und ganz menschlich. Und er kommt ans Set und es ist eher so, als würden wir jetzt einen Studentenfilm machen. Also er ist ganz ehrlich und offen und sagt, ich weiß jetzt auch überhaupt nicht, was wir hier machen sollen. So. Und dann kommt er und sagt, ja, ich hab das da geschrieben, aber ich weiß auch nicht, Vicky. Also ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Aber vielleicht willst du mir helfen. Vielleicht würdest du die Worte ja für mich mal sprechen. So. Also ganz bescheiden und so. Und gleichzeitig merkt man, also er ist jemand, der lässt einem so die Freiheit und kommt dann aber auch manchmal und sagt, sag's doch nochmal so, wie es da steht. Er wird aber nie, er ist ein ganz lieber Mensch, der würde nie kommen und sagen, sag doch so, wie ich es geschrieben habe und so. Da ganz höflich, aber man spürt daran, wie er das sagt, dass er das doch eigentlich ganz gerne vielleicht so hätte. Obwohl er anscheinend selber nicht dran glaubt. Und dann habe ich den Film gesehen und dann habe ich alles verstanden und das ist wie Musik. Das ist wirklich, alles ist, sogar die Skateboarder sind ja fast eigentlich philosophisch, so wie er gesetzt. Und ich kann gar nicht verstehen, warum. Es sind ja einfach nur Skateboarder.
Als Sie dann das Drehbuch bekommen haben zu Father, Mother, Sister, Brother und diese spezielle Episode Mother gelesen haben, in der Sie ja mitspielen, eine der Töchter, die die Mutter in Dublin besuchen kommt. Wie haben Sie diese Episode erstmal überhaupt wahrgenommen? Was hat Sie daran vielleicht sogar angesprochen?
Ja, also erstmal, ich hätte für Jim Jarmusch alles gemacht. Es war, glaube ich, mein einziger Held. Und wenn man mich gefragt hat, ob ich einen Held habe oder Star, oder dann habe ich immer nur Jim Jarmusch gesagt. Aber ich hätte nie gedacht, dass er sich mal bei mir meldet. Deswegen, also das vorweg gesagt, ich hätte wahrscheinlich alles für ihn gespielt. Aber als das Drehbuch kam, musste ich schon auch schmunzeln, weil ich diese Situation gut nachvollziehen konnte. Also ich glaube, wir haben alle so Situationen in der Familie. Und meine Familie ist ein bisschen anders. Sie sind eher lauter und sehr chaotisch. Aber dieses, ich habe auch eine Schwester und das, worüber man nicht redet, ist meistens das, was am meisten wiegt oder aussagt oder ja, und da habe ich mich sehr drin wiedererkannt.
Wie ist das eigentlich? Sie spielen da neben Charlotte Rampling und Cate Blanchett. Entwickelt sich da auch jenseits der Kamera vielleicht so etwas wie ein Mutter-Tochter-Gefälle zwischen Ihnen und der wahren Charlotte Rampling oder vielleicht sogar eine Schwesternspannung zwischen Ihnen und Cate Blanchett?
Ja, also wir waren eher alle immer zusammen. Also irgendwann saßen wir alle immer nur in Charlotte Ramplings Zimmer. Das ging so weit, dass sie uns irgendwann sagen musste, ich hätte jetzt aber auch gerne ein bisschen Privacy, weil das so gemütlich war da drin und dann saßen wir alle drei mit einem Tee auf dem Bett. Also es war eher so, dass wir alle drei, ja, wie so eine Familie, so relativ eng miteinander waren. Und ja, und ich und Charlotte haben nochmal eine extra Ebene gehabt, so ein bisschen, vielleicht wegen dem Französischen.
Wie haben Sie denn jetzt am Ende die Frau empfunden, die Sie selber verkörpern, die jüngste Tochter in dieser Konstellation? Wogegen kämpft diese Figur eigentlich an? Weil es ist ja schon eine Episode, wo alle drei Frauen immer innerlich gegen etwas ankämpfen müssen.
Eine Figur ist ja wie Tom Waits, der Lügner oder der irgendwie vorstellt. Und die, ich glaube, die ist nicht einverstanden da mit dem, was die sich da anscheinend abgefunden haben. Ich glaube, die hätte eigentlich das schon lieber, auch eine Familie zu haben. Traut sich aber auch nicht und weiß nicht genau, wie sie das angeht. Und ich glaube ja, dass die pinken Haare und irgendwo, das ist auch ein bisschen fake. Also selbst nie richtig geglaubt, währenddem ich es war. Also ja, ich glaube schon, dass sie in Brüssel war und mit ihren Kumpels da irgendwie so in so besetzten Häusern gelebt hat vielleicht. Aber trotzdem, dass es alles immer so trotzdem ein Konstrukt ist.
Ist diese Episode Mother im Film vielleicht auch eine Geschichte darüber, wie generationsübergreifende Traumata diese drei Frauen auch bestimmt, dass da auch vielleicht etwas weitergegeben worden ist von der Mutter an die Töchter?
Ja, und auch und was halt nicht verarbeitet wird, ne? Also wir wissen ja nicht, warum diese Mutter mit ihren Kindern nicht umgehen kann. Das ist ja schon, also die kann anscheinend keine Zeit mit ihren Töchtern verbringen. Und hat aber einen Weg gefunden, zusammen mit dem Psychologen zu sagen, das ist gut so und für alle besser so. Und das ist natürlich, da ist ja irgendwas, was die nicht, und wo sie sich entscheidet, das nicht anzusprechen und das zur Seite zu legen und dann mit den Kindern das auch weiter, und das werden die ja auch weitertragen. Also Lilith wird wahrscheinlich, also meine Figur wird ihr Leben lang versuchen, irgendwie eine Familie zu haben, an der sie festhalten kann und wird genau das nie kriegen. Das ist ja so, wenn man mit diesem Trauma, also bei mir ist das so oder bei vielen Leuten. Man kommt aus so einer Familie, hat das alles selber nicht ganz verstanden, wie auch, es wurde einem ja auch nie erklärt. Also gerade wir mit dem Krieg und so, da war ja ganz viel, was gar nicht gesagt wurde. Und dann wächst man damit auf, man hat das, dieses Trauma oder was auch immer das ist. Und es funkt einem ja immer dazwischen. Also jede Beziehung, die man hat, jede Freundschaft, ja auch in der Arbeit, die Kommunikation ist immer so ein bisschen getränkt davon, ne? Von diesem, das glaube ich, zeigt der Film auf so eine wunderbare Art und Weise, weil der Film ist ja nicht erklärt und auch gar nicht mit dem Finger dahin zeigt, sondern er macht es so, dass dann, wenn man das gesehen hat, selbst über seine Familie nachdenkt.
Ja, das verbindet ja auch die Mother-Episode mit der vorangegangenen Father-Episode im Film, weil bei Ihnen ist es so, dachte ich mir, es ist sehr spannend, weil alle Figuren, die wirken so, als würden sie ja wieder Rollen spielen, die sie seit der Kindheit vielleicht auch erlernt haben. Die Kinder sind die Kinder, die Mutter ist dann wirklich die Mutter. Hatten Sie beim Spielen dieser Episode auch das Gefühl, Familie ist eigentlich wie ein Theaterraum, der eben auch so funktioniert?
Genau, und den man aushalten muss. Und da gibt es verschiedene Arten, wie man das macht. Es gibt Familien, die sich alle komplett betrinken. Also es ist ja so ein Ding an Weihnachten. Ne? Es geht entweder geht's schief oder nicht. Oder dann gibt es welche, die sich anschweigen. Das gibt es auch, die einfach gar nicht reden. Die einfach sagen, gut, ich setze mich jetzt zwar mit dir in den Raum, aber... Und das Schöne ist ja, dass wir das alle haben. Also da ist ja keiner von ausgenommen. Und das die erste Familie, in die man geboren wird, die kann man sich nicht aussuchen, ist einfach so. Aber ganz viele Menschen empfinden das gar nicht als ihre Leute. Dann verbringt man ein Leben damit, seine Familie zu finden, die für mich, also um zu sagen, ich komme nur gerade drauf, weil Jim Jarmusch, was ist Jim Jarmusch für mich? Der war immer so die Familie von Film und Kunst, der ich mich zugehörig gefühlt habe, also niemals geträumt oder gehofft hätte, dass ich da irgendwann mal dabei bin. Aber also ich finde, gerade Jim Jarmusch steht für sowas, so eine Art Kunstfamilie.
Sie haben ja selbst Geschwister, das haben Sie schon erwähnt. Haben Sie denn auch aus diesen Erfahrungen geschöpft, wenn es um Dynamiken geht, Erinnerungen? Sind da vielleicht auch Gefühle hochgekommen, die Ihnen auch irgendwie geholfen haben? Oder ist das dann doch alles Vorbereitung für so eine Rolle und am Ende gar nicht so wichtig?
Das war da nicht, in dem Fall nicht so wichtig, weil also ich glaube, ich habe genug Familie, versteht jeder. Und meine konkrete Familienstruktur ist dann doch anders. Also gerade mit meiner Schwester und ich bin die Ältere eher. Sie ist eher die Jüngere. Also wenn überhaupt, habe ich eher an meine Schwester gedacht. Das gibt so Drehbücher und Jim Jarmusch ist so einer, der so schreibt. Das ist fast wie in Gedichtform, ohne in Gedichtform zu sein. Und es bietet sich an, das auch einfach mal zu sagen und zu gucken, was passiert. Und nicht immer die Kontrolle haben zu wollen als Spieler. Ich weiß jetzt genau, was das ist und ich habe das genau verstanden. Und also ich habe natürlich für meinen Teil mir meins gedacht und die Geschichte ein bisschen ausgebaut, wo sie herkommt, wo sie hingeht und so. Aber ich habe dem eigentlich eher blind vertraut, was er da geschrieben hat.
Schauspielerin Vicky Krieps über ihre Rolle in Jim Jarmuschs Father, Mother, Sister, Brother. Der Gewinner des Goldenen Löwen von Venedig ist seit Donnerstag in unseren Kinos. Die Filme des Hongkong-Regisseurs Wong Kar-wai, die erkennt man ja sofort. Farben wie Neon, Zeitlupe, wie stiller Atem, Geschichten voller Sehnsucht. Jetzt gibt es diesen ganz besonderen visuellen Stilmix erstmals nicht im Kino, sondern im langen TV-Format. Der Streamingdienst Mubi.com zeigt die heiß erwartete 30-teilige Serie Shanghai Blossoms. Die ersten 10 Folgen sind bereits online, weitere Blöcke werden dann monatlich bis April veröffentlicht. Anke Lewicke hat sich die ersten Episoden für uns angesehen, die im Shanghai der 1990er Jahre spielen, in einer Zeit, in der sich China wirtschaftlich öffnet und eine neue Goldgräberstimmung entsteht. Erstmal hallo Anke.
Hallo Patrick.
Anke, in China und Hongkong wurde die Serie bereits 2023 online gestellt und war dort ein Riesenerfolg, oder?
Ja, auf alle Fälle. Und zwar hat diese Serie eine Welle der Nostalgie ausgelöst, weil natürlich viele sich mit dieser Stimmung, dieser Glücks- und Geldversprechen identifizieren können und sich nochmal daran erinnert haben, als alle noch ja daran geglaubt haben, ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Und es gibt dann auch immer wieder dokumentarische Aufnahmen in der Serie, wo man die Menschen vor der modernen Börse sieht, die 1990 in Shanghai dann eröffnet wurde. Und einer der Schauplätze ist ja eine berühmte Fressgasse Honghe, die ist so mitten in Shanghai. Und die hat dann Wong Kar-wai nachbauen lassen mit vielen Neonlichtern und allem drum und dran. Aber die reale Fressgasse ist jetzt wirklich eine Tourismusattraktion. Da kommen ganz viele Leute hin. Und ich kann mich auch daran erinnern, ich war mal auf einem Filmfestival in Shanghai, also vor Corona. Und da habe ich jemanden kennengelernt, einen Mitarbeiter. Und der meinte, die Serie ist ja auf Shanghainese gedreht, weil es eben sehr wichtig war, auch diesen authentischen Dialekt zu sprechen. Und die Shanghainesen identifizieren sich nicht als Chinesen, sondern sie haben eine eigene Geschichte. Sie sind Shanghainesen. Und ich meine, Wong Kar-wai ist ja in Shanghai geboren und hat mit 5 Jahren 1963 mit seinen Eltern dann Shanghai verlassen und ist nach Hongkong gezogen.
Es ist also auch eine Art Rückkehr für ihn. Du hast ja die vorhin diesen Dialekt aus Shanghai schon erwähnt. Wong Kar-wai gilt ja so als Regisseur schon als Pedant. Also alles muss immer stimmen, die Kostüme müssen perfekt sein, die Lichter müssen brillant gesetzt werden, die Frisuren müssen picobello aussehen. Wie ist das denn hier in dieser sehr, sehr langen Serie? Die Folgen dauern ja auch immer eine Stunde.
Ja, hast du alles. Also, und es ist ja bei Wong Kar-wai auch alles mal ein bisschen überstilisiert, überbelichtet, überausgestattet. Also so entsteht ja auch so eine Art Hyperrealismus. Und die Figuren werden dadurch ja auch zu Funktion oder Gefühlsträger. Und die Hauptfigur ist hier Bao, das ist eben der Aufsteiger. Der hat schon in der ersten Folge ganz elegante Klamotten an. Und sein Mentor ist Onkel Ye, das sieht so aus wie so ein chinesischer Gelehrter. Und der sagt ihm direkt, Stil, Inszenierung und Zug verschafft Zugang. Also so werden die Schauwerte eben auch schon direkt zum Thema gemacht. Also man braucht diese Eleganz, man braucht den Schmuck. Es gibt dann auch drei Frauen, die in Baos Leben eine Rolle spielen. Eine arbeitet im Außenhandelsbüro, die andere haben beide Restaurantbesitzer. Und wie immer, Patrick, kann ich dir jetzt, bei Wong Kar-wai kann man keine lineare Handlung wiedergeben. Man könnte eher sagen, das Ganze ist ein Stadtporträt, wie die Stimmung in dieser Stadt sich permanent verändert.
Aber die Schauwerte, die sind doch immer noch Wong Kar-wai, oder? Also es geht ja um Kulissen, um visuelle Effekte, um diese berühmte Zeitlupe, die er natürlich so perfektioniert hat. Ist das hier auch so?
Auf alle Fälle. Und ich meine, die beiden, also Bao und Onkel Ye, lassen sich dann im Peace Hotel wieder. Das ist ja das Art Deco Hotel am Bund. Und das bringt ja seine eigene Geschichte auch schon mit. Das wurde ja Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut, als Shanghai so als das Paris des Orients galt, wo man die wilden 20er Jahre gefeiert hat. Also die Serie knüpft dann auch wieder an dieser Geschichte an. Und das Arte, also dieses Peace Hotel, ist einfach schon so ein Schmuckstück. Und Shanghai war ja modisch auch immer sehr wichtig. Und wie diese drei Frauen dann gekleidet sind, das ist so ganz unterschiedlich. Die eine ist so eher businessmäßig, die andere dann wie eine femme fatale. Und du hast ja diese Zeitlupe schon angesprochen. Die setzt er hier auch immer wieder ein. Da kriegt man das Rauschhafte dieser Zeit mit, aber gleichzeitig werden die drei Frauen und eben Bao auch immer wieder aus der Zeit rausgeworfen und wirken total einsam und isoliert, eigentlich ja wie so Marionetten des Wirtschaftsbooms.
Der Streamingdienst Mubi, der die Serie zeigt, hat auch ein sehr, sehr lesenswertes Interview mit Wong Kar-wai online gestellt. Darin bezeichnet er Hongkong und Shanghai als Zwillingsstädte. Über seinen biografischen Bezug zu beiden haben wir ja schon gesprochen. Aber was meint er denn damit genau?
Ja, vielleicht sollte man das gar nicht so konkret oder politisch aufgeladen sehen, sondern ich glaube, Wong Kar-wai geht es ja immer um Sehnsuchtsorte. Und Hongkong und Shanghai sind doch für alle so Sehnsuchtsorte. Sie vereinen doch vielleicht Osten und Westen, lässt sich in beiden Städten leben. Man sieht es in der Architektur. Und diese unbestimmte Sehnsucht, die findet eben Wong Kar-wai in beiden Städten. Und ich glaube, darum geht es ihm hier.
10 Folgen kann man schon sehen. Bleibst du dran oder was versprichst du dir von den nächsten 20?
Ich bleib dran, weil es kommt ja noch eine Rückblende in die 70er Jahre, wo es um die große erste Liebe von Bao geht. Da bin ich mal gespannt. Ich wette, da kommt Wong Kar-wai noch mehr bei sich an.
Die Serie Shanghai Blossoms von Wong Kar-wai ist zu sehen auf dem Streamingdienst mubi.com. Anke Lewicke stellte sie uns vor. 9 Oscar-Nominierungen hat der Film Marty Supreme von Josh Safdie bekommen. Nach großen Indie-Erfolgen wie Good Time und Uncut Gems steht aber Josh Safdie jetzt erstmals ohne seinen Bruder Benny hinter der Kamera, aber dafür mit einem Schauspieler, der vor der Kamera zu den großen Stars seiner Zunft gehört, Timothy Chalamet. Meine Kollegin Anna Wollner ist bei mir und hat den Film gesehen. Erstmal hallo Anna.
Hallo Patrick.
Anna, Marty Supreme gibt vor, erstmal so ein Sportler-Drama zu sein, ist dann aber am Ende doch keins. Wie sehr ist es aber ein Safdie-Film?
Es ist total ein Safdie-Film. Das merkt man schon in der Anfangssequenz. Da trifft ein Spermium auf eine Eizelle in einem Tennisball. Und das ist einfach die Handschrift von Josh Safdie in Uncut Gems vor ein paar Jahren. Da gab es zu Beginn eine Innenansicht einer Darmspiegelung oder Magenspiegelung, das weiß ich gar nicht mehr tatsächlich. Und da merkt man auch sofort, wenn Josh Safdie hier alleine unterwegs ist, ist er sich trotzdem treu geblieben.
Weil der Film vor allem auch so gehetzt ist und so eine Rastlosigkeit ausstrahlt?
Ja, er ist rastlos, gehetzt und er ist vor allem auch getrieben, also genauso wie die titelgebende Hauptfigur Marty Supreme mit Schnauzer, Akne und Brille. Und es ist eben kein klassisches Sportlerdrama. Es ist eigentlich vielmehr so eine getriebene Charakterstudie mit Tempo und Spin, um in der Sprache des Tischtennis zu bleiben. Darum geht es ja überwiegend in dem Film. Der Film ist ziemlich angeschnibbelt und dreht dadurch so richtig auf und frei.
Ja, dann lass uns mal darüber reden, worum geht es. Das basiert ja angeblich auf einem realen Fall.
Ja, das basiert lose auf dem Leben des realen Tischtennisspielers Marty Wiseman. Und es ist eigentlich ein Film über den amerikanischen Traum, nur dass der amerikanische Traum hier so ein bisschen umgedeutet wird. Also nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, sondern vom Schuhverkäufer zum Tischtennis-Weltmeister. Und das in den 1950ern in New York City. Allerdings wird dieser Traum umgesetzt mit Umwegen und einer gehörigen Portion, ich nenne es mal vorsichtig, Größenwahn.
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis mein Gesicht Sie von einer Packung Cornflakes anstrahlt.
Denken Sie, ist es so einfach?
Ja, denke ich.
Okay. Und was ist, wenn aus deinem großen Traum nichts wird?
Darüber mache ich mir erst gar keine Gedanken.
Es ist ein perfektes Beispiel für die Unbekümmertheit und Selbstzentrierung von diesem Marty Supreme auf seinem Weg zur Weltmeisterschaft. Und es ist ja nicht so eine richtige klassische Underdog-Geschichte, sondern eigentlich eine ziemliche Räuberpistole, weil er auf seinem Weg nach oben die Leute übers Ohr haut, eine Affäre unter anderem mit einer verheirateten Hollywood-Diva hat, gespielt von Gwyneth Paltrow, und wirklich nichts anbrennen lässt.
Du hast ja schon auch Uncut Gems erwähnt. Da ist ja dieser unverkennbare Stil von Josh Safdie ja auch noch so intensiv gewesen. Worin zeigt er sich für dich noch?
Ja, bei Uncut Gems, da war der Titel ja Uncut Gems, ungeschliffener Diamant, und Marty Supreme, würde ich sagen, ist jetzt tatsächlich geschliffen. Der ist auf 35 mm gedreht, hat was total Anachronistisches. Obwohl er in den 50er Jahren spielt, gibt es einen 80er Jahre Soundtrack, also man kann das noch nicht mal wirklich als Historiendrama bezeichnen. Der Film ist über 2,5 Stunden lang, aber das merkt man nicht, weil man sofort aufgesogen wird von dieser wahnsinnigen Geschwindigkeit, den Dialogen, dem wahnsinnigen Schnitt, den verschwitzten Nahaufnahmen von Chalamet vor allem. Und ich hatte zwischendurch wirklich auch so einen Tinnitus vom Klacken der Tischtennisbälle, dieses ständige Ping-Pong, Ping-Pong als Klangteppich, aber eben auch im Schnitt so ein ständiges Hin und Her, da habe ich wirklich Puls bekommen.
Ja, und meine Handflächen werden jetzt noch feucht, wenn ich daran denke. Man ist ja wirklich richtig drin in diesem Film. Wir müssen jetzt auch über den reden, der uns damit reinnimmt in die Welt, der eigentlich fast immer am Rennen ist und in jeder Einstellung zu sehen ist, über Timothy Chalamet als Marty Supreme. Viele sagen, es ist die beste Rolle seiner Karriere. Ich kann mir deine Antwort zwar schon denken, aber stimmst du damit ein?
Ja, ich möchte dich an dieser Stelle nicht enttäuschen. Also nicht nur, dass er über Jahre heimlich Tischtennisspielen geübt hat, so zumindest die sehr gut durchchoreografierte PR-Strategie, dass er selbst am Set von Dune in der Wüste oder als Bob Dylan immer einen Schläger, einen Ball und eine Platte dabei hatte. Er hat selbst ja auch sowas Verschmitztes, fast schon Lausbubenhaftes. Und das kann er als Marty Supreme auch voll und ganz ausleben. Also böse gesagt, er ist ein sympathisches Arschloch im Film. Er verbringt fast den gesamten Film auf der Flucht. Er erpresst seine Freunde, er schüttelt Familienmitglieder ab. Er entwickelt neue Betrügereien, er flieht vor den Leuten, die er bereits betrogen hat. Der versucht im Allgemeinen, sich aus den Katastrophen zu befreien, die er selber verursacht hat. Und bei all dem müsste man ihn beim Zugucken eigentlich verachten, weil er eben kein Sympathieträger ist. Und trotzdem, und das liegt eben an Timothy Chalamets Leistung, fieberst du mit ihm mit. Also ich wollte, dass er am Ende gewinnt. Und das ist nicht einfach sowas, was man als guter Schauspieler einfach so aus dem Ärmel schüttelt. Da muss man wirklich zu den Besten gehören. Und das macht Timothy Chalamet mit seinen 30 Jahren schon ziemlich lange. Ich würde ihm den Oscar mehr als gönnen, fürchte aber, dass er verlieren wird gegen Leonardo DiCaprio.
Das werden wir dann bei der Oscar-Verleihung natürlich sehen, Anna. Es gibt um den Film herum, und du hast auch die geschickte PR-Strategie ja schon erwähnt, auch eine Art Kontroverse, die dann eher den Regisseur Josh Safdie betrifft. Schadet das jetzt der Oscar-Kampagne? Bring uns nochmal auf den Stand der Dinge da bitte.
Es ist genau deswegen rausgekramt worden, wie viele Filme ja mittlerweile versucht werden, gecancelt zu werden mit einer Spielkampagne kurz vor den Awards. Und es ist tatsächlich eine alte Kontroverse über problematische Szenen mit einer minderjährigen Schauspielerin bei den Dreharbeiten zu Good Times, mit Berichten über toxische Arbeitsbedingungen, die es damals gab. Und es liegt auch nahe, dass das der Grund ist, warum die Safdie-Brüder mittlerweile getrennte Wege gehen, zumindest als künstlerisches Duo. Benny Safdie hat ja vor ein paar Monaten The Smashing Machine gemacht, ein Film, der bei den Oscars überhaupt keine Rolle spielen wird. Und ich glaube schon, oder ich fürchte auch nach dem, was wir jetzt bisher so an Awards hatten, dass von diesen 9 Nominierungen, die dieser Film hat, am Ende auf der Habenseite eine 0 stehen wird.
Der Film selbst ist aber wirklich herausragend. Marty Supreme läuft seit Donnerstag in unseren Kinos, und Anna Wollner hat ihn uns näher gebracht. Vielen Dank, Anna.
Sehr gerne.
Und damit geht Vollbild, das Filmmagazin im Deutschlandfunk Kultur, zu Ende. Die Entwicklungen rund um die Berlinale verfolgen wir natürlich weiter hier im Programm. Hören Sie einfach nächste Woche wieder rein. Bis hierhin, vielen Dank erstmal fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.